Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich reich. Wir haben die letzten Wochen, wenn nicht sogar schon Monate, viel und intensiv über das Thema Co-Hosting gesprochen und dir erzählt, warum es eine richtig geile Einstiegsmöglichkeit ist, wenn du am Anfang kein finanzielles Risiko haben möchtest. Bei diesem Standpunkt bleibe ich auf jeden Fall auch nach wie vor, dass Co-Hosting insbesondere für Anfänger eine sehr gute Möglichkeit ist, wenn du sagst, ich will auf jeden Fall in die Kurzzeitvermietung einsteigen, ich will vielleicht auch ein richtig geiles Business in dieser Branche aufbauen, aber mir fehlt Stand jetzt definitiv das Kapital, um zum Beispiel Rent-to-Rent zu machen oder Immobilien zu kaufen. Gerade dafür ist Co-Hosting mega spannend, aber auch natürlich für Personen, die sagen, hey, irgendwie eigenes Business, richtig geil, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Ja, und dieses Trauen am Anfang ist ja auch ein Schritt, den man erstmal irgendwo finden muss, zu sagen, ich nehme jetzt dann auch wirklich Geld und ein Risiko in die Hand, eben weiterzugehen und mir hier Objekte aufzubauen. Beim Co-Hosting, wie gesagt, bist du Verwalter von Ferienwohnungen. Du übernimmst hier vor allen Dingen viel den operativen Betrieb, Gästekommunikation, Reinigungsmanagement, Instandhaltungsmanagement. Das, was du auch im Rent-to-Rent-Modell machst und immer in der Kurzzeitvermietung hast. Und hier übernimmst du das verwaltungstechnisch für den Eigentümer oder Gastgeber, mit dem du zusammenarbeitest. Und hier ist eben der Unterschied. Du investierst kein Geld in das Objekt selber, in die Möbel, in die Immobilie und so weiter, sondern du wirst beteiligt am Umsatz oder am Gewinn. Meistens ist es eine Umsatzbeteiligung, also du erhältst eine Provision in Höhe von 15-30%, je nachdem, wie umfangreich dein Dienstleistungsangebot ist. Und nachdem ich jetzt im Podcast, aber auch schon auf Social Media natürlich die letzten Wochen sehr stark die Vorteile herausgehoben habe von diesem Geschäftsmodell, um dir eben zu zeigen, warum du damit starten solltest, wenn es für Rent-to-Rent noch nicht ausreicht, kam jetzt natürlich auch gleich aus dem Markt schon hier eine Gegenantwort, warum denn Co-Hosting nicht so lukrativ ist. Deswegen möchte ich mal darauf eingehen, auf die Punkte, die explizit hier genannt wurden, was denn beim Co-Hosting vielleicht nicht so toll ist. Und natürlich weißt du selber, bei jedem Businessmodell, egal was du machen möchtest, ob du Dienstleister wirst, ob du ein Immobilienimperium aufbaust, ob du jetzt Investor wirst oder einfach Rent-to-Rent machst, ganz egal. Alles kommt mit Vor- und Nachteilen. Es gibt nie eine universell perfekte, wunderbare Lösung. Ja, aber trotzdem gibt es Lösungen, die besser sind als andere. Und jetzt möchte ich einmal hier nach und nach auf die Punkte eingehen, die in dem Zusammenhang gerade im Markt jetzt auch immer wieder so diskutiert werden, warum den Co-Hosting gar nicht so lukrativ ist. Das heißt, in dieser Folge geht es um das Thema, kannst du mit Co-Hosting wirklich Geld verdienen? Ist Co-Hosting wirklich spannend als Einstiegsmöglichkeit in die Kurzzeitvermietung? Und was bringt es vielleicht für Risiken mit sich? So, ich habe mir hier natürlich alle Punkte zusammengetragen und alle Argumente, die jetzt schon hier genannt wurden, die ich eben finden konnte. Und das erste Thema ist, du musst im Co-Hosting auch Akquise machen. Gut. Also das finde ich eine sehr überraschende Neuigkeit, dass man im Co-Hosting Akquise machen muss, denn Akquise musst du immer machen. Ja, wir sind im Co-Hosting-Bereich als Dienstleister tätig, beziehungsweise wenn du dich entscheidest, mit diesem Modell zu starten, bist du eben Dienstleister. Als Dienstleister musst du, das ist eigentlich ziemlich üblich, immer Akquise machen. Ob du jetzt als Freelancer Kunden akquirierst oder ob du eben Immobilien verwaltest, als Hausverwaltung musst du Kunden akquirieren oder ob du jetzt eben Co-Host wirst und Ferienwohnungen verwaltest, natürlich musst du Kunden akquirieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist auch ein Punkt, den ich schon öfter genannt habe in Videos, dass du im Co-Hosting vor allen Dingen jetzt nicht unbedingt gleich Geld investierst, wie es eben mit anderen Einstiegsmodellen wie Rent-to-Rent der Fall ist, sondern du investierst vor allen Dingen erstmal mehr Zeit. Bedeutet eben, klar, Zeit musst du investieren, aber du hast dafür nicht dieses finanzielle Risiko, weil du nicht gleich was reingeben musst, du nicht gleich eine Wohnung anmieten musst, eine Kaution hinterlegen, Möbel kaufen und so weiter. Aber es führt keinen Weg dran vorbei, dass du mit Menschen sprichst, dass du Objekte natürlich entsprechend durchkalkulierst, dass du ein Netzwerk aufbaust ab Tag 1, ja, dass du natürlich nicht nur off-market dich vernetzt, sondern auch on-market. Also das sind alles Dinge, die du natürlich machen musst, um an dein Ziel zu kommen, Kunden zu akquirieren. Das ist ganz klar. Und in Zusammenhang mit dem Thema Akquise wurde hier auch der Punkt genannt, du musst erstmal als Co-Host passende Wohnungen finden und damit der Punkt Wohnungen oder Ferienimmobilien, die auch das ganze Jahr über zur Verfügung stehen und dann nicht irgendwie nur 3 Monate und dann will der Eigentümer oder Gastgeber damit selber wieder was machen. Und das ist auch ein Punkt, auf den ich gern mal kurz genauer eingehe. Wenn du Co-Host wirst, schließt du natürlich einen Vertrag mit dem Eigentümer oder Gastgeber, je nachdem, mit wem du hier zusammenarbeitest. Ganz kurz an der Stelle nochmal zum Verständnis. Der Eigentümer ist der, der vielleicht eine Immobilie hat, aber selber noch keine Kurzzeitvermietung betrieben hat. Das heißt, ihr schaut gemeinsam, dass man das aufbaut. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, wie du als Co-Host zusätzlich Geld verdienen kannst, durch Dinge, die du eben unterstützend für den Eigentümer machst, beispielsweise ein Einrichtungskonzept erstellen, Reinigungspersonal zu sourcen und so weiter. Und dann gibt es Gastgeber, das sind eben Personen, die selber schon im Kurzzeitvermietungsbusiness unterwegs sind, die hier schon laufende Objekte haben, die aber ab einem gewissen Punkt sagen, ich brauche Unterstützung bei dem operativen Betrieb, weil sie zum Beispiel nicht so digital aufgestellt sind, sie vielleicht altersbedingt oder zeitbedingt einfach nicht dieses Know-how sich aneignen konnten, um wirklich so automatisiert die ganzen Prozesse aufzusetzen. Das heißt, wir haben diese zwei Möglichkeiten und wenn du jetzt eben mit einer Person zusammenarbeitest und es geht dann um eine oder auch um mehrere Immobilien, dann schließt man einen Dienstleistungsvertrag hier als Co-Host ab. Und in diesem Vertrag werden natürlich auch Dinge wie die Verfügbarkeit dieses Objekts entsprechend schriftlich festgehalten, beziehungsweise wie diese Zusammenarbeit aussehen soll. Das sind dann so Dinge wie eine Mindestvertragslaufzeit, ja, dass du eben nicht beispielsweise 2 bis 4 Wochen lang das ganze Setup machst, weil du musst ja trotzdem Tools und Prozesse und so weiter aufsetzen, musst dich da ein Stück weit reinarbeiten, ja, in das Pricing, in das Objekt, musst vielleicht gewisse Berechtigungen bekommen für Systeme, sofern eben schon dieses Inserat besteht und dieses Objekt, also ein laufender Betrieb übernommen wird, ja, und damit du eben hier nicht das Risiko hast, dass du die Zeit in dieses Setup investierst und dann im Nachhinein einfach wieder gekickt wirst, jetzt auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, solche Dinge verhandelt man ja entsprechend. Du kannst aber hier als Co-Host zum Beispiel auch sagen, hey, der erste Monat ist for free, ja, aber es wird trotzdem gleich eine Mindestvertragslaufzeit festgelegt, dass eben entsprechend der Eigentümer dann auch weiß oder der Gastgeber, das ist jetzt erstmal festgeschrieben. Und in dem Zusammenhang wird natürlich auch besprochen, im Vorfeld, bevor der Vertrag unterschrieben wird, ist dieses Objekt dauerhaft eine Ferienimmobilie, beziehungsweise wird das dauerhaft an Feriengäste vermietet? Oder ist es ein Objekt, das der Eigentümer vielleicht selber mal privat nutzen möchte? Auch das kann sein. Ja, es ist übrigens auch eine Zielgruppe, Ferienimmobilien-Eigentümer sozusagen, also Menschen, die sich mal privat eine Ferienimmobilie gekauft haben, die dann aber irgendwann ja an den Punkt kommen, wo sie sagen, eigentlich könnte ich damit auch Geld verdienen, weil die steht eigentlich 80% des Jahres nur leer und wir sind da vielleicht maximal 20% der Zeit, wenn überhaupt. Das heißt, wenn dann wirklich der Fall ist, dass du mit jemandem arbeitest, der auch privat dort mal hin möchte, dann wird natürlich abgeklärt, wie viel ist das im Jahr? Ja, eine gewisse Flexibilität kann man natürlich mit einbauen und das kann man auch vertraglich festhalten und mit wie viel Vorlaufzeit diese Zeit kommuniziert werden muss. Denn ihr arbeitet ja natürlich dann eng zusammen. Du musst natürlich auch wissen, wann möchte der Eigentümer da jetzt rein. Der muss ja wiederum das auch planen können. Und allein schon die Tatsache, dass ja der Kalender meist recht gut gebucht ist von diesem Objekt, kann der Eigentümer ja nicht sagen, so, also morgen will ich jetzt dahin fahren. Und dementsprechend ist es hier sowieso notwendig, dass man sich eng abstimmt und natürlich im Sinne einer guten Zusammenarbeit da auch ordentlich miteinander kommuniziert. Und das gilt für beide Seiten. Das heißt, das wird schriftlich natürlich festgelegt und dann passiert dir das natürlich auch nicht, dass du auf einmal nächsten Monat, weil der Eigentümer sagt, ich will da jetzt privat hin, keine Einnahmen hast. Ja, so funktioniert natürlich eine Zusammenarbeit nicht. Dann haben wir den nächsten Punkt und zwar ist, dass du bist komplett abhängig vom Eigentümer als Co-Host. Und hier möchte ich jetzt auch gleich nochmal den Punkt reinbringen. Du bist, wie gesagt, Dienstleister. Als Dienstleister hast du immer eine Bandbreite an Kunden. Du solltest übrigens immer eine Bandbreite an Kunden haben und nicht nur einen, weil du natürlich dich damit abhängig machst. Das ist auch ein Gesetz, das es gibt. Das ist auch eine wichtige Regel im Business, insbesondere im Dienstleistungsbusiness, die du befolgen solltest. Und zwar lautet die, dass du maximal 20-30% deines Umsatzes mit einem Kunden machst. Ja, aber an der Stelle kann ich dich auch beruhigen. Die Realität sieht am Anfang natürlich meistens so aus, dass du erstmal 1 oder 2 Kunden hast und das auch dein größter Umsatzblock ist sozusagen, ja. Also das sind die wichtigsten Partner, die du am Anfang hast, denn du schnippst ja nicht einmal mit dem Finger und hast 10 Kunden. Das entwickelt sich mit der Zeit und je mehr Zeit du hier natürlich investierst in dein Netzwerk, in deine Akquise, ja, und je besser du natürlich auch deinen Job leistest mit den bestehenden Kunden, umso schneller wird dein Business wachsen. Das heißt, natürlich bist du ein Stück weit abhängig, Aber das ist ja nichts Schlechtes, denn zum einen kannst du beeinflussen, wie zufrieden der Eigentümer mit deiner Arbeit ist. Ja, und wenn du den Anspruch hast, ein gutes Dienstleistungsbusiness aufzubauen, und das sollte sowieso dein Anspruch sein, sonst solltest du vielleicht mal deine Motivation hinterfragen, überhaupt was Eigenes zu machen, dann das ist natürlich immer das A und O. Wenn ich nicht den Anspruch habe, einen guten Job zu machen, warum starte ich dann damit? Ja, und das heißt, das kannst du sehr, sehr gut beeinflussen, ob dein Partner zufrieden ist mit dir. Und dann hast du, wie gesagt, auch das vertragliche Thema. Dadurch, dass auch eine Mindestvertragslaufzeit festgelegt ist für dieses Projekt, ja, ist natürlich auch erstmal da eine gewisse Absicherung da. Sofern du jetzt dir nicht die absoluten Fauxpas leistest und wirklich gar keine Leistung bringst und gegen den Vertrag selber verstößt, gibt es dann erstmal keine Grundlage für den Eigentümer oder Gastgeber, einfach den Vertrag zu kündigen, weil ja, wie gesagt, zum Beispiel 12 Monate festgelegt sind. Oder auch selbst wenn es nur 6 Monate sind, dann hast du vielleicht keine ewig lange Sicherheit in dem Sinne. Aber du kannst natürlich in der Zeit, und das ist ja, was du am Anfang machen musst, weitere Kontakte aufbauen, weitere Partner akquirieren, weitere Objekte aufbauen. Ja, sodass du in der Zeit dann wirklich auch aus dieser Abhängigkeit rauskommst. Das heißt, dass du komplett abhängig bist, das gibt es nicht. Ja, das gibt es nur, wenn du dich selber wirklich komplett abhängig machst. Wenn du nur den einen Partner hast und du nicht weiter in die Akquise investierst und du nicht weiter schaust, dass du wächst, dann ist das natürlich das Risiko, das du hast, definitiv. Das hast du aber immer als Dienstleister, weshalb ich jedem raten würde, egal was für eine Art von Freelancer, Dienstleister oder ja, selbstständiger Person du bist, dass du dich möglichst nicht abhängig machst von einem Einkommensstrom. Das ist übrigens auch ein Gesetz, was im Unternehmertum ganz wichtig ist, zu schauen, dass man mehrere Einkommensströme hat und eben nicht nur auf ein Pferd setzt. Also das kann ich dir an der Stelle sowieso nur ans Herz legen, dass du immer schaust, dass es möglichst weitergeht und man sich eben nicht nur fokussiert auf diesen einen Tunnel. Das heißt, ja, das Risiko der Abhängigkeit ist da, aber du schaust natürlich möglichst schnell, dass du nicht nur einen Partner hast, sondern idealerweise 2, 3, 4, 5. Damit wächst auch dein Portfolio und das Risiko deiner Abhängigkeit sinkt enorm. Dann habe ich hier einen weiteren Punkt vorbereitet. Und zwar habe ich die Aussage gehört, die Wohnung macht 3.000 Euro Umsatz beispielsweise, du bekommst davon ja aber nur 15-30%. Ja, sagen wir mal, du verdienst von diesen 3.000 Euro nur 500 Euro Provision. Und das wäre ja nicht viel Geld und deswegen wäre es ja nicht lukrativ im Co-Hosting und so weiter. Jetzt überleg dir aber mal, du verdienst bei einem Objekt, in das du nicht investiert hast, weder in die Möbel noch in die Immobilie, ein Objekt, in das du selber keine Zeit in der Setup-Phase gesteckt hast, es sei denn, du hast als Co-Host ein kleines bisschen unterstützt, weil du sagst, im Sinne einer guten Partnerschaft mache ich das. Du hast keine Verantwortlichkeit bezüglich der Nutzungsänderung, wenn auch hier natürlich eine gewisse Verpflichtung bei dir besteht und auch eine gewisse Beratungsleistung da sein sollte von deiner Seite, da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Und du damit einen Einstieg in ein Business oder eben jetzt hier in eine Dienstleistung gefunden hast, bei der du kein Risiko hast, kein finanzielles Risiko hast, ja, dann sind diese 500 Euro von den 3.000 Euro Umsatz, finde ich, ein sehr, sehr fairer Anteil dafür, dass du zu dem Zeitpunkt nur Zeit investiert hast. Und das ist definitiv der Punkt, weshalb für mich das Co-Hosting nach wie vor sehr, sehr spannend ist als Einstiegsmöglichkeit explizit. Wie gesagt, für Menschen, die nicht so das Risiko haben wollen in finanzieller Hinsicht oder eben nicht das Kapital haben, weil du, wie gesagt, trotzdem einen sehr, sehr guten Anteil bekommst dafür, dass du eben erstmal nichts investieren musst. So viel zu dem Punkt. Ich werde nachher auch nochmal darauf eingehen, auf den Punkt, dass Co-Hosting ja nur mit einer großen Masse interessant ist und so weiter, denn da geht es nochmal um den Punkt Geld verdienen. Bleib also auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Jetzt möchte ich aber vorab nochmal kurz auf den Punkt Kosten eingehen, dass du ja keine Kosten hast. Und zwar wurde hier auch genannt, dass du ja als Co-Host auf jeden Fall Kosten für die Tools hast. Mit den Tools ist gemeint Buchungsverwaltungssystem, Pricing-System, Reinigungsmanagementsystem, vielleicht auch noch weitere, mit denen du arbeitest, um viele Prozesse zu automatisieren, alle Buchungen zu verwalten, Daten entsprechend zu erheben, beispielsweise von Gästen auch, ja, so einen Online-Check-In-Prozess aufzusetzen und so weiter. Aber vor allen Dingen, um den Umsatz in die Höhe zu treiben mit den richtigen Nachtpreisen im Pricing. Ja, dafür brauchst du diese ganzen Tools. Und es ist richtig, dass du als Co-Host diese Tools irgendwann selber bezahlst, weil es aber auch wichtig ist für dein Business. Und hier möchte ich jetzt einen entscheidenden Unterschied kurz erklären. Wenn du mit einem Eigentümer arbeitest, ja, der selber noch gar keine Ahnung von der Kurzzeitvermietung hat, der sagt, ich habe hier eine Immobilie gekauft, vielleicht investiert, ja, ich muss Sondervermietung machen, weil erstens interessiert mich das Konzept, zweitens brauche ich eine höhere Rendite, ich kann gar nichts anderes machen als Sondervermietung. Und er sagt Kurzzeitvermietung. Ich habe aber selber keine Ahnung davon, deswegen arbeite ich mit dir als Co-Host zusammen, damit du mich hier unterstützt, damit du mir auch diesen ganzen operativen Aufwand abnimmst, weil ich habe da keine Zeit dafür, ich konzentriere mich auf mein Immobusiness und du machst eben die Verwaltung, ja. Dann haben wir hier einen Partner, der eben, wie gesagt, natürlich auch selber noch keine Tools mit einbringt, der selber noch keinen Inserate aufgesetzt hat, der selber, wie gesagt, auch gar kein Know-how in dem Bereich hat. Und in dem Fall brauchst du definitiv, sobald der Deal zustande kommt, die Tools. Ist aber, wie gesagt, auch kein großes Thema, weil erstens sind diese Tools kostenmäßig sehr überschaubar. Ja, da zahlst du vielleicht zwischen $8 bis $10 pro Inserat pro Monat. Und das summiert sich dann natürlich nach oben, je mehr Unterkünfte, je mehr Einheiten da dazukommen. Und mit der größeren Menge sinkt dann auch meistens bei den Tools der Preis pro Einheit monatlich. Ja, also je mehr Unterkünfte du hast, umso weniger kostet dann auch das Tool pro Einheit. Aber in der Summe wird natürlich der monatliche Beitrag teurer. Das heißt, diese Kosten sind erstmal sehr überschaubar. Und zweitens ist es auch long-term gesehen für dich als Co-Host sowieso notwendig, die aufzusetzen. Erstens kannst du hier wirklich ein gutes Wissen dir aneignen, ja, dass du eine geile Systemlandschaft hast, die du auch wiederum bei anderen Partnern anwenden kannst. Sobald du einen Partner hast, der eben selber keine Systemlandschaft hat, kannst du die reinbringen, kannst du sagen, hey, ich habe hier mein Setup, das kostet dich dann auch immer weniger Zeit, da Inserate anzubinden, weil du einfach schon alles parat hast. Ja, das heißt, auch hier hast du einmal wieder das Setup in deine Tools und hast halt diese laufenden Kosten im Monat. Das war dann aber auch schon alles, abgesehen von deinem Handyvertrag, ja, und falls du noch irgendwas anderes hast, sagen wir mal eine Versicherung beispielsweise, was du aber am Anfang nicht zwingend benötigst. Und dann sind wir immer noch bei einer sehr, sehr überschaubaren, nicht mit anderen Geschäftsmodellen oder mit Rent-to-Rent vergleichbaren Kostenlast, die du monatlich hast. Und von einem krassen Risiko kann man da nicht sprechen, wenn du, sagen wir mal, 30, 40 Euro im Monat beispielsweise für Tools bezahlst, wenn es denn überhaupt so viel ist. Dann haben wir aber, wie gesagt, auch die andere Variante, und zwar die Gastgeber, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Die Menschen, die ja schon einen Betrieb haben, die vielleicht sagen, hey, lieber Co-Host, du musst mir bitte das und das und das abnehmen in der Verwaltung, weil ich habe dafür keine Zeit. Ich will irgendwie mehr Zeit haben für mich mittlerweile. Ich bin viel zu sehr die letzten Jahre da eingebunden gewesen, habe vielleicht selber noch in der Reinigung was gemacht, selber den Gästen die Schlüssel übergeben oder, ja. Dann kann es sein, dass dieser Gastgeber aber schon Tools hat. Ja, das muss nicht unbedingt heißen, dass die dann sehr zeitgemäß sind. Ja, das heißt, hier wird man sich wieder einigen, ob man eben beispielsweise die Tools übernimmt, die der Gastgeber hat, ja, sodass du als Co-Host die entweder dann übernimmst oder Berechtigungen bekommst. Das heißt, du wirst dann eingeladen als Co-Host, so wie es bei Airbnb auch der Fall ist, wenn du ein Inserat erstellst und einen Co-Host hinzufügst, ja, sodass du die entsprechenden Zugriffe hast und alles machen kannst, aber trotzdem das Inserat noch auf den Hauptgastgeber läuft. Genauso geht das zum Beispiel auch bei Smoobu, bei Pricelabs und so weiter, dass du deine Zugriffe bekommst als Co-Host. Und wenn man zum Beispiel mit so einem Gastgeber einen Deal hat und der hätte jetzt schon eine Systemlandschaft, die weiter fortgeführt werden kann oder auch sollte, denn es kann ja auch sein, dass der Gastgeber sagt, ich möchte das erstmal so weiter fortführen, dass eben auch der Gastgeber weiterhin dafür bezahlt. Ja, dann kann man auch sagen, okay, wenn der Gastgeber sagt, hey, aber ich zahle ja hier die Tools und so weiter, dass du sagst als Entgegenkommen, okay, dann akzeptiere ich, wenn meine Provision ein ganz kleines bisschen niedriger ausfällt. Das sind dann aber eher schon Dinge, die in der Verhandlung relevant werden. Ja, das heißt, es kann sein, dass du die Tools bezahlen musst. Früher oder später musst du sowieso die Systemlandschaft haben, weil du dann einfach viel schneller neue Einheiten und Partner da integrieren kannst. Und ganz, ganz wichtiges Stichwort, du hast dann als Co-Host auch die Kontrolle, ja, weil du dann eben, wie gesagt, über diese Systemlandschaft alles weißt, alles selber eingestellt hast, die Inserate selber hinzufügen und rauslöschen kannst und so weiter und da dann natürlich auch mehr irgendwo steuern kannst, als wenn du, und hier kommt wieder das Thema Abhängigkeit ins Spiel, dann von dem Gastgeber und seiner Systemlandschaft abhängig bist, ja. Das heißt, wir haben hier, wenn es hochkommt, am Anfang vielleicht zwischen 20 und 40 Euro im Monat für Tools, ja, wenn du überhaupt mit allen arbeitest ab Tag 1. Und das ist doch ein sehr, sehr überschaubarer Beitrag dafür, dass du ja, wie gesagt, ein Business ohne großes finanzielles Risiko starten möchtest. Jetzt schauen wir mal weiter, was hier noch für Punkte genannt wurden, und zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen. Im Rent-to-Rent-Modell ist es ja so, dass man eine Nutzungsänderung machen muss. Also wenn ich eine Wohnung anmiete oder eine Immobilie, und ich will dort dauerhaft Kurzzeitvermietung betreiben, muss ich eine Nutzungsänderung machen, weil das einfach die baurechtliche Vorschrift so ist. Jetzt kann ich eben in Orten mit Zweckentfremdungsverbotssatzung, insbesondere in großen Städten ist das der Fall, nur Gewerbeimmobilien nutzen, weil dort eben Wohnimmobilien rausfallen. Die kann ich einfach nicht umnutzen, was auch absolut richtig ist. Und dann gibt es aber ja viele Orte, die keine Zweckentfremdungsverbotssatzung haben. Dort kann ich dann zum Beispiel Wohnimmobilien nutzen oder auch andere Immobilien. Es gibt auch Ferienimmobilien. Ja, die haben dann entweder schon so eine Ferienwohnungsnutzung oder eben nicht. Und dann mache ich eine Nutzungsänderung. Und dann bin ich aber selber als Betreiber vollumfänglich dafür verantwortlich, diese Genehmigung einzuholen, ja, dass ich dann eben auch dauerhaft ordentlich und legal betreiben kann. So, und als Co-Host ist Fakt, dass du diese Verantwortung und diese Verpflichtung nicht hast, denn du bist ja nur der Verwalter in Anführungszeichen. Der Eigentümer hingegen hat schon diese Verantwortung, das ist absolut richtig. Ja. Das heißt, du als Co-Host, du bist ja dann auch mehr in diesem Thema Kurzzeitvermietung drin in der Regel als der Eigentümer und solltest ihn natürlich auch darauf hinweisen, insbesondere wenn du das mitbekommst, dass keine Genehmigung vorliegt für dieses Objekt und ihr möchtet das jetzt zusammen umsetzen, dass der Eigentümer entsprechend dann natürlich diese Nutzungsänderung auch macht. Es ist also absolut richtig, dass du als Co-Host auch ein Interesse daran hast, dass diese Objekte legal betrieben werden mit allen Genehmigungen. Das ist aber so oder so immer eine wichtige Business-Grundlage, dass man einfach alles ordentlich aufgebaut hat. Und wenn du natürlich als Co-Host hier mit einem Eigentümer im Gespräch bist und du weißt, dieses Objekt hat keine Nutzungsänderung, dann gehst du natürlich hier auch beratend nochmal rein und sagst, hey, übrigens, man muss seine Nutzungsänderung machen, das ist aber kein großer Prozess. Ja, hier ist es also auch ganz gut, wenn du selber so ein kleines bisschen dich damit auskennst und dann entsprechend ihn darauf hinweisen oder vielleicht sogar ein kleines bisschen so mit durchführen kannst. Nichtsdestotrotz zahlst du aber nicht selber für die Kurzzeitvermietung und du trägst, wie gesagt, nicht komplett die Verpflichtung dafür, dann eben das alles mit dem Architekten zu bearbeiten, diese ganzen Pläne einzureichen, beim Bauamt alles einzureichen, dann vielleicht noch Nachforderungen oder Ähnlichem nachzukommen. Ja, diese Verpflichtung liegt komplett beim Eigentümer und dementsprechend hast du hier de facto als Co-Host weniger Aufwand, weniger Risiko, ja, und weniger Kopfzerbrechen, weil du eben das nicht selber machen musst, wie jetzt als Betreiber im Rent-to-Rent. Dann haben wir noch den Punkt, dass ein Gewerbe benötigt wird als Co-Host. Ich habe ja jetzt auch schon sehr, sehr oft gesagt, dass du als Co-Host ein Dienstleister bist und als Dienstleister solltest du immer ein Gewerbe haben. Na, du musst ja irgendwo eine Rechnung schreiben und du bist natürlich zu 100% selbstständig. Das ist ja aber auch der Vorteil der ganzen Sache, denn du möchtest ja nicht irgendwie angestellt sein beim Eigentümer oder sonstiges, sondern und hier bist du ja dann wiederum unabhängiger vom Eigentümer, als wenn du da irgendwie angestellt wärst oder ähnliches. Hier wurde jetzt explizit genannt, dass man nicht Vermietung und Verpachtung beispielsweise machen kann. Über Vermietung und Verpachtung können am Anfang im Rent-to-Rent-Modell beispielsweise die Einnahmen versteuert werden. Allerdings sollte man das auch immer noch mal mit dem Finanzamt und mit dem Steuerberater klären, ob das wirklich sinnvoll ist und vor allen Dingen, ob das auch geht in deinem expliziten Fall. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ein Gewerbe anzumelden, ist überhaupt kein großes Ding. Das kostet weder viel Geld, noch ist es sehr aufwendig, das Ganze zu machen. Wichtig ist natürlich, dass du dann weißt, wie du es richtig anmeldest, also was du als Tätigkeit als Co-Host angibst. Das ist wieder etwas, worauf du Acht legen solltest. Aber ansonsten meldest du dein Gewerbe an und legst dann los. Ja, also das ist kein großes Ding oder eine große Hürde oder sagen wir mal Invest, das du hier tätigen musst. Und dann bist du ja entsprechend auch schon selbstständig. Vielleicht machst du ja auch schon irgendwas in selbstständiger Hinsicht und kannst es irgendwie verknüpfen. Auch das ist eine Möglichkeit. Dann wurde auch noch das Thema Abrechnung genannt, dass das Thema ja steuerlich doch irgendwie relativ tricky ist. Und natürlich musst du auch hier wie in jedem Business darauf achten, dass das Ganze steuerlich richtig abgewickelt wird, dass du hier informiert bist, wie das Ganze zu machen ist. Im Prinzip gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst ganz normal eine Dienstleistungsrechnung an den Eigentümer über die Dienstleistung, die du ja eben erbringst. Das wird dann monatlich eben entsprechend erstellt und der Eigentümer überweist diese Zahlung an dich. Oder wenn das Ganze anders aufgebaut ist, von der ganzen Abrechnung her wird eine Provisionsrechnung erstellt. Tatsächlich sollte man sich dieses Thema dann aber immer im Detail anschauen, dass es wirklich sauber aufgesetzt ist, dass es auch kein Durcheinander gibt, dass irgendwie der Eigentümer was zahlt und auf einmal läuft irgendwas auf deine Rechnung. Ja, deswegen begleiten wir natürlich auch in diesem Bereich und begleiten dich sehr gerne zum Thema Co-Hosting, wenn du sagst, ich möchte hier professionell einsteigen, denn dann nehmen wir dich gern an die Hand in all diesen Bereichen, sei es Akquise, sei es Partnerverhandlung, sei es erstmal dein Dienstleistungsangebot am Anfang genau auszuarbeiten und deine Provisionssätze festzulegen, aber auch zu wissen, inwiefern du flexibel sein musst mit deinen Partnern, inwiefern du dann vielleicht auch den Partner weiter beraten kannst, wenn es um Rechtliches geht oder natürlich auch die ganzen Schritte, die danach kommen, dein automatisiertes Business aufzubauen und natürlich auch so Dinge wie Thema Abrechnung, Kalkulation, welches Objekt könnte lukrativ sein, welches nicht. Und all diese Dinge geben wir dir dann natürlich sehr gerne mit an die Hand. Jetzt schauen wir aber mal, was hier noch genannt wurde. Und zwar hast du als Co-Host die Verantwortung für den Umsatz. Genau. Und wenn du sozusagen einen scheiß Job machst, dann wirst du gekickt. Ja, also hier kommt wieder der Punkt rein. Als Co-Host bist du natürlich verantwortlich für deine Dienstleistung und du hast ja das größte Interesse daran, dann auch diesen Partner, den du hast, zu behalten. Es sei denn, stellt sich heraus, aus welchen anderen Gründen auch immer, könnt ihr nicht zusammenarbeiten, vielleicht vibes zwischenmenschlich nicht oder so. Ja, aber das wirst du am Anfang relativ schnell merken, bevor man einen Vertrag miteinander unterschrieben hat. Und dann bist du aber natürlich dafür verantwortlich, hier einen möglichst guten Job zu machen, ganz klar. Auch hier solltest du als Dienstleister immer die Motivation haben, möglichst viel rauszuholen. Das Schöne ist ja, als Co-Host bist du ja am Umsatz beteiligt mit deiner Provision. Deswegen hast du ja das größte Interesse daran, diesen Umsatz nach oben zu pushen und wirklich für den Eigentümer das Beste rauszuholen. Für den Fall, dass du am Gewinn beteiligt bist, ist ja trotzdem auch hier dein großes Interesse, den Umsatz zu pushen. Denn tendenziell, je mehr Umsatz man macht, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch unten was hängen bleibt. Es ist zwar nicht immer so, dass wenn der Umsatz höher ist, dass auch mehr Gewinn rauskommt. Das hängt dann aber eher davon ab, wie lange die Gäste bleiben, was für ein Pricing wirklich eingestellt ist. Und hier kannst du dir ja Unterstützung von Tools wie Pricelabs beispielsweise holen, sodass du auch nicht komplett selber eben diese Expertise im Pricing brauchst, sondern das Ganze nur moderieren musst. Ja. Das heißt, wie man es dreht und wendet, als Co-Host hast du einfach natürlich die Verantwortung für den Umsatz und du hast aber auch das größte Interesse daran, denn du verdienst ja mit am Ende des Tages. Und das ist ja auch die Win-Win-Situation für beide Seiten. Der Eigentümer verdient mehr, du verdienst mehr, beide sind happy. Also das ist absolut kein negativer Punkt, sondern im Gegenteil, es sollte dein Anspruch sein, hier einen guten Job zu machen, dass nicht nur du, sondern der Eigentümer am Ende des Tages auch gut verdienen. Dann habe ich hier jetzt noch das Thema, du machst ganz genau die gleichen Sachen im Co-Hosting wie im Rent-to-Rent und insbesondere ist das auf den operativen Betrieb bezogen. Grundsätzlich stimmt das, also du hast natürlich operativ gesehen die gleichen Aufgaben wie im Rent-to-Rent-Modell, deswegen spricht ja erstmal großartig nichts gegen das Co-Hosting und gegen das Rent-to-Rent. Ja, du hast diesen operativen Betrieb in beiden Fällen immer. Aber was eben nicht zu vernachlässigen ist, ist nicht nur das Thema finanzielles Risiko, das du im Co-Hosting ja nicht hast oder sehr, 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 sehr stark vermindert. Wenn wir mal betrachten, im Rent-to-Rent musst du mindestens 5.000 bis 10.000 Euro in ein Objekt investieren mit der ganzen Möblierung, ja, mit der Nutzungsänderung, mit einer Kaution, die du vielleicht noch hinterlegen musst und, was eben noch alles dazu kommt an kleinen Artikeln, die du investieren musst, Zugangssystem und so weiter. Und du hast im Co-Hosting, sagen wir mal, wenn du in die Tools gleich investierst von Tag 1, sofern das notwendig ist, das machst du ja wirklich nur erst, wenn du konkret dann einen Auftrag hast, ja, dann hast du maximal diese 20 bis 40 Euro im Monat, deinen Handyvertrag hast du wahrscheinlich sowieso und deine Gewerbeanmeldung, ja, wenn die knapp unter 100 Euro kostet, dann ist das ja wohl irgendwo das Mindeste, was man in sein Business investieren kann. Aber es ist einfach nicht vergleichbar mit dem Rent-to-Rent, ja, und deswegen auch ganz klar hier nicht zu vergleichen. Du hast operativ gesehen die gleichen Aufgaben, aber du hast nicht diese Setup-Phase, die du ja auch projektmanagement-technisch organisieren musst, ja, zeitlich alles unterbringen musst. Wenn du auch hier vielleicht sagst, ich suche ja gerade nach einem Business, das ich gut auch von zu Hause aus machen kann, wo ich nicht ganz so viel vor Ort sein muss. Im Rent-to-Rent hast du einfach eine Setup-Phase, wo du mehr vor Ort sein solltest am Anfang. Ja, wir machen ja auch beides, Rent-to-Rent und Co-Hosting. Und im Rent-to-Rent ist es eben so, dass du ja gerade am Anfang sicherstellen möchtest, dass die Timeline möglichst gut genutzt wird, dass alle Möbel effizient aufgebaut werden, dass dann nichts mehr fehlt, dass die Gäste ihren Zugang haben, sodass du dann eben online stellen kannst und vermarkten und dann auch ab dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort sein musst. Beim Co-Hosting hast du diese Setup-Phase nicht. Entweder besteht der Betrieb schon oder der Eigentümer, der eben noch keinen Betrieb hat, will vielleicht Hilfe von dir haben in der Setup-Phase und dann kannst du immer noch selber entscheiden, ob du wirklich sagst, ich möchte jetzt irgendwie vor Ort was machen oder ich möchte dann eben nur sehr beschränkt in einem Teilbereich unterstützen, zum Beispiel Einrichtung, ja. Aber du hast einfach nicht diese Verpflichtung wie im Rent-to-Rent. Das heißt, zeitlich gesehen ist es ganz anders managebar, finanziell gesehen ist es ganz anders managebar und du hast eben abgesehen vom Invest auch nicht so hohe laufende Kosten. Denn wir hatten es gerade drüber mit den Tools. Beim Rent-to-Rent hast du ja laufend die Miete, die Nebenkosten, WLAN, Strom. Das hast du ja beim Co-Hosting alles nicht. Das heißt, wir sind uns, glaube ich, sicher einig darüber, dass das Risiko sehr, sehr, sehr stark vermindert ist beim Co-Hosting, was aber nicht bedeutet am Ende des Tages, dass du hier nichts investieren musst. Nur es ist dann eben mehr Zeit, die du von Anfang an in die Akquise gibst und mehr Fokus auf die Akquise. Aber ich bin mir sicher, dass du weißt, dass wenn du eben dieses Ziel, was auch immer du dir vorgenommen hast, erreichen möchtest, ja, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst, dass du mehr Zeit für deine Familie hast, dass du weißt, dass mit solchen Zielen im Leben auch immer gewisse Opfer einhergehen. Nur wenn ich bereit bin, auch was dafür zu tun, kann ich natürlich irgendwo hinkommen. Ja, und da will ich dir gar nicht irgendwas anderes erzählen. Du musst beim Co-Hosting gar nichts investieren, du musst Zeit investieren. Aber es ist eben ein Unterschied, ob du auch gleich 5.000 bis 10.000 Euro mitbringen musst oder eben nur Zeit. Und da kannst du einfach abwägen für dich, was jetzt die bessere Einstiegsmöglichkeit ist. Ich bin nach wie vor ein sehr, sehr großer Fan von beiden Modellen, sowohl Rent-to-Rent als auch Co-Hosting. Und das Schöne ist ja, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, du kannst beides miteinander schön kombinieren. Das heißt, wenn du Co-Hosting machst, ist es auch keine vergeudete Zeit. Wenn du später sagst, ich mache mal Rent-to-Rent, es kann sein, du begegnest Eigentümern oder Partnern im Co-Hosting, die sagen, hey, ich habe hier noch ein Objekt, das möchte ich aber nicht selber als Kurzzeitvermietungsobjekt aufbauen, aber möchtest du es vielleicht anmieten? Möchtest du da vielleicht Rent-to-Rent machen? Das heißt, es ergeben sich hier ja wieder positive Effekte. Wenn du ein Netzwerk hast, ja, du wirst weiterempfohlen als Co-Host, dann ergibt sich vielleicht ein Rent-to-Rent-Objekt und du kannst diese beiden Modelle wunderbar miteinander kombinieren, genauso wie wir es machen. Und vielleicht in der Zukunft dann sogar Eigenimmobilien kaufen und Kurzzeitvermietung betreiben. Also es schließt sich hier überhaupt nicht aus, dass du das ein oder andere machst. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist einfach nur, mit was fühle ich mich wohler einzusteigen? Habe ich das Kapital? Wenn du das Kapital hast, möchtest du es investieren? Oder wenn du sagst, nee, ich will einfach gleich Rent-to-Rent machen, weil mir sagt das mehr zu als Modell, kann ich dann, wenn ich das Kapital nicht habe, vielleicht einfach eine Fremdfinanzierung aufnehmen. Ja, in all diesen Bereichen können wir dich unterstützen und sind dann natürlich gerne deine Begleitung. Wenn du sagst, Kurzzeitvermietung ist schon lange mein Traum, ja, einfach weil ich weiß, da kann ich meine Ziele erreichen, wie auch immer das aussieht für dich, viel zu reisen, ortsunabhängig zu sein oder wie auch immer, dann komm gerne auf uns zu, wenn du hier eine Begleitung möchtest. Jetzt möchte ich aber noch auf den letzten Punkt eingehen und zwar mit dem Co-Hosting dauert es viel länger, ein richtiges, lukratives Business aufzubauen. Also am Ende des Tages dauert es viel länger, mit Co-Hosting viel Geld zu verdienen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal 10.000 Euro monatlich nehmen als Betrag, das dauert viel länger, mit dem Co-Hosting zu erreichen, als mit dem Rent-to-Rent. Und hier kann ich ganz klar sagen, nein, stimmt nicht. Denn es kommt drauf an, wie viele Objekte du in welcher Zeit akquirierst. Und jetzt wissen wir natürlich, beim Rent-to-Rent, das kann man nicht leugnen, hast du eine höhere Gewinnmarge, sofern du auch gut analysiert hast und die richtigen Objekte ausgewählt hast, als beim Co-Hosting. Ja, also beim Co-Hosting hast du zum Beispiel 500 Euro Provision, wohingegen du im Rent-to-Rent, wenn du das Objekt selber komplett betreiben würdest und eben investiert hättest und so weiter, dann beispielsweise 1.000 bis 1.500 Euro Gewinn davon trägst jeden Monat. Natürlich ist das eine gute Differenz. Dann brauchst du hier weniger Objekte und hier mehr Objekte, um an diese 10.000 Euro dranzukommen. Jetzt ist es aber so im Co-Hosting, dass du ja viel schneller skalieren kannst. Wenn du zum Beispiel die Chance bekommst, mit einem Eigentümer gleich 10 Objekte zu verwalten, dann musst du im Co-Hosting nicht Nein sagen. Denn du musst nicht diese ganze Setup-Phase für 10 Objekte machen, du musst nicht Möbel bestellen für 10 Objekte, du musst nicht ein Zugangssystem installieren für 10 Objekte, vielleicht noch Renovierungsarbeiten für 10 Objekte. So war es eben schon öfter der Fall im Rent-to-Rent, dass man eher abwägen musste. Das ist sowohl bei uns in der Community immer mal wieder so das Thema gewesen. Na, wenn Kunden von uns gesagt haben, ich habe jetzt hier im Rent-to-Rent einen Partner und der hat mir weitere Objekte angeboten, aber es war mir zu dem Zeitpunkt zu viel zum Beispiel, ja, weil du musst ja für diese zusätzlichen Objekte auch wieder das Kapital aufbringen, zu investieren und so weiter. Und gerade am Anfang, wenn du vielleicht in eine Ferienwohnung investiert hast und dann relativ zeitnah in die zweite, vielleicht geht dann kurz das Kapital aus und du sagst, mir ist das jetzt zu heikel, dann gleich wieder die nächsten drei zu nehmen, weil der Cashflow kommt ja dann rein mit den nächsten Monaten. Aber wenn der Vermieter jetzt sagt, ich habe hier 4 zusätzliche Objekte für dich, wird es im Rent-to-Rent unter Umständen ein bisschen schwierig, da gleich dieses zusätzliche Kapital reinzugeben und im Co-Hosting aber nicht, denn da musst du ja nicht investieren. Und du kannst sagen, okay, hey, geil, 10 Objekte, du musst natürlich das ganze Setup machen für die Verwaltung. Ja, also du musst entweder das Ganze in deine Systemlandschaft, wenn es schon eine gibt, einpflegen oder die Inserate erstellen, wenn du auch in diesem Bereich unterstützt. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Setup für 4 bis 10 Rent-to-Rent-Objekte. Und deswegen kannst du eben im Co-Hosting sehr, sehr viel besser skalieren und musst eben größere Deals nicht ausschlagen. Und da haben wir auch zum Beispiel bei uns in der Community schon Kunden wie Philipp, der eben innerhalb relativ kurzer Zeit 22 Objekte alleine im Co-Hosting aufgebaut hat und damit seinen Job kündigen konnte, der also komplett selbstständig ist und das in einer sehr überschaubaren Zeit. Also es ist definitiv möglich, mit dem Co-Hosting auch 10.000 Euro und mehr zu verdienen, weil du eben viel mehr Objekte annehmen kannst und das Ganze auch sehr, sehr viel besser zeitlich umsetzen kannst vom Aufwand her, was eben beim Rent-to-Rent ein bisschen schwieriger sein kann. auch beim Rent-to-Rent ist das möglich, dann eben so viele Objekte anzunehmen. Aber du musst es dir auch zutrauen, musst das Kapital haben, musst auch die Zeit und die Manpower haben, ja, oder einfach schon irgendwo outsourcen dann für das ganze Mobiliar beispielsweise. Und das ist eben nochmal ein Unterschied. Deswegen, ich bin wie gesagt Fan von beiden Modellen nach wie vor. Ich würde jederzeit sowohl Co-Hosting als auch Rent-to-Rent machen. Es kommt eben einfach immer auf den Business Case an. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen aufzeigen, warum Co-Hosting definitiv eine geile Einstiegsmöglichkeit ist. Deswegen lass dich dann nicht verunsichern, wenn irgendwelche Leute da draußen sagen, ja, damit kann man ja kein Geld verdienen. Denn du musst am Ende des Tages wissen, was für dich der richtige Weg ist. Und wenn du es rausfinden möchtest, komm gerne auf uns zu und wir beraten dich und zeigen dir auf, welche Methode vielleicht für dich wirklich in deiner individuellen Situation die beste ist. Denn pauschal kann man es nicht sagen. Es kommt immer auf deine individuelle Situation, deine Ziele, deine Träume, Wünsche und deinen Weg an. Deswegen, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Bleib auf jeden Fall wieder dran, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Und like dieses Video, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.